Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich diesen Sonntagmorgen. Heute geht es ja wieder im zweiten Thessalonicher Brief weiter, den Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den letzten Sonntag erinnert. Es ist ja schon eine gewaltige Sache, was da in Thessaloniki passiert ist. Nur wenige Wochen war Paulus dort, 3 Wochen etwa. Und es ist eine Gemeinde entstanden. Und dann musste er ja fliehen. Okay, dann musste er fliehen, weil ja man diese neue Gemeinde bekämpft hat und ihn ganz besonders. Und jetzt macht er sich Gedanken über das, was da in der Gemeinde passiert. Sie leben in massiven Bedrängnissen und er macht sich Sorgen um sie. Werden sie das durchhalten? Da prallen zwei Welten aufeinander. Das Reich des Satans und das Reich Gottes bricht hinein. Und es gibt Krieg. Ja, mir kam so in Erinnerung diese Situation in der Ukraine, dass die Ukrainer ein kleines Stückchen von Russland erobert haben, was das ein Aufschrei gab in Russland, dieses kleine Stückchen. Und so kämpft Satan um jede Seele, weil er weiß, jede Seele ist kostbar bei Gott. Jede Seele soll ein Kind Gottes werden. Gott hat jede Seele so lieb, dass er sie zu seinem Kind machen will. Deswegen dürfen wir im Vater, unser Vater sagen zu ihm, Vater, dein Name werde geheiligt. Ja, und wir lesen jetzt in dem ersten Kapitel dieses zweiten Thessalonicher Briefs die Verse 6 bis 12. Denn so zeigt sich, dass Gott gerecht ist. Er wird es denen, die euch unter Druck setzen, mit Unterdrückung heimzahlen. Und euch, den Bedrängten, mit dem Ende alles Leidens. Das werden wir miteinander erleben, wenn sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer zeigen wird. Dann wird er es denen heimzahlen, die von Gott nichts wissen wollten und dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorcht haben. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft. Sie sind dann für immer vom Herrn getrennt und von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen. Das wird an dem Tag geschehen, an dem er kommt und seine Herrlichkeit sich in seinen Heiligen spiegelt. Dann wird er von denen, die ihm geglaubt haben, umjubelt werden. Auch von euch, denn ihr habt ja unserem Zeugnis Glauben geschenkt. Im Blick darauf beten wir immer für euch. Wir bitten Gott, dass er euch dieser Berufung würdige und durch seine Macht jede gute Absicht und jede Tat des Glaubens zur Vollendung führe. So soll der Name unseres Herrn Jesus durch euch geehrt werden und auch ihr durch ihn, wie es der Gnade Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. Ja, nur 3 Wochen, vielleicht auch ein paar Tage länger, war Paulus in dieser Stadt, einer heidnischen Stadt. Er predigte zuerst in der Synagoge. Einige Juden kamen auch tatsächlich zum Glauben, einige gottesfürchtige Griechen ebenfalls. Doch nun gibt es eine Gruppe an Juden, die sind eifersüchtig und bekämpfen diese junge Gemeinde. Und sie heuern sogar gewalttätige, ruchlose Männer an, um gegen diese Christen, frischen Christen vorzugehen. Aber wie wunderbar ist es doch erstmal, dass Menschen das Evangelium von Jesus annehmen. Das ist doch schon ein großes Wunder. Gott bricht in die Macht des Satans hinein. Es fällt vielen schwer, dieses Heil in Jesus, diese diese Gnade von Jesus anzunehmen. Dazu ist der Mensch oft zu stolz. Zu hören, du bist ein Sünder. Jesus hat deine Schuld bezahlt. Du bist erlöst. Wieso begreifen manche Menschen die Botschaft von Jesus und andere wehren sich dagegen? Einerseits ist es immer das Wirken Gottes, dass ein Mensch zu Jesus findet. Gott zieht den Menschen dahin. Und sie müssen erkennen, dass sie heilbedürftig sind. Schon das ist eine Gnade, dass ich erkenne, ich bin heilbedürftig. Wir wollen stark sein, sicher sein, unser Leben meistern. Heilbedürftig. Es ist eine Gnade, das zu erkennen. Zu erkennen, dass in mir nichts Gutes ist. Dass in mir tief drinnen immer Egoismus, Stolz, Habsucht ist. Es sind Menschen, die sich nicht mehr selbst rechtfertigen können. Die wissen, ich kann vor Gott nichts dagegen halten, wenn er mich anklagt. Ich bin vor Gott verloren, wenn er mir keine Gnade schenkt. Darum ruft Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Genau diese Menschen kamen auch in Thessaloniki zum Glauben. Die freuten sich über die Gnade, über Jesus. Und sie freuten sich über seine Liebe. Was hatten sie denn von Paulus gehört? Was hat er ihnen gepredigt? Wir wissen von Paulus, dass er überall, wo er hinkam, nur Jesus Christus, den Gekreuzigten, predigten. Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Heiland der Welt, der für unsere Sünden gestorben ist, der von Gott gesandt wurde, der von Ewigkeit her ist, der Allmächtige, durch den alles geworden ist, dieser wird Mensch und lässt sich kreuzigen. Das ist die Botschaft des Paulus. Diese Ungeheuerlichkeit, dass der allmächtige Gott und Schöpfer vom Himmel und Erde selbst Mensch wurde, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Um uns zu retten, weil er uns so liebt. Daher suchte er auch immer, Paulus suchte als erstes immer den Kontakt zu den Juden. Er ging in die Synagogen oder zu den Versammlungsstätten, in den Städten, wo er hinreiste. Denn da waren Menschen, die kannten die Bibel, die kannten Gott, die kannten seine Gebote. Ihn konnte er anhand der Schriften erklären, dass es Jesus tatsächlich ist, der Messias ist, der angekündigte, von den Propheten vorausgesagte Heiland. Auch wissen wir von Paulus, dass er immer Gottes Liebe gepredigt hat. Er stellte die Erlösungstat Jesu immer in den Fokus. So sehr hat Gott euch geliebt, dass er seinen Sohn für dich gesandt hat. Diese unfassbare Liebe, die eigentlich nie zu ergründen ist, aber wo wir aufgefordert sind, sie zu ergründen, aber sie ist in ihrer Weite und Tiefe, sagt Paulus, nie kommen wir nie an ihre Grenzen. Diese Liebe, die stellte er ihnen vor. Und Paulus wusste, dass Menschen, die diesen Jesus als ihren Herrn und Heiland aufnahmen, nicht mehr in den Machtbereich Satans hineingehörten. Sie waren da rausgerissen. Sie waren, ja, Bürger eines anderen Reiches. Sie hatten eine neue Staatsbürgerschaft bekommen, sage ich mal. Aber das ist vielleicht noch nicht genau das richtige Bild. Sie waren, ja, sie gehören in dem neuen Reich sogar zu dem König und waren seine Kinder. Sie waren ganz edle geworden. So ist es mit uns Gotteskindern. Wir sind aus dieser Welt, aus dem Machtbereich Satans herausgerissen und sind Gottes Kinder geworden. Kinder des Neuen, des Königs, des Neuen, des ewigen Reiches. Und wir spüren das doch, wenn Ausländer da sind. Die sprechen nicht unsere Sprache, die benehmen sich anders, haben andere Kultur, sehen manchmal auch anders aus. Der gehört nicht zu uns. Diese Christen, die gehören nicht mehr zu uns. Das merken die anderen. Man könnte vom Ausländerhass reden. Gottes Kinder werden also in dieser Welt gehasst. Hat Jesus schon vorausgesagt. Ich weiß nicht, ob er die Abschiedsreden Jesu kennt. In den Abschiedsreden Jesu, in der Nacht, bevor Jesus verhaftet wurde, sagt er seinen Jüngern die wichtigsten Dinge, die sie sich merken müssen. Ein total wichtiger Punkt war ihre Liebe untereinander und ihre Liebe zum Vater und ihre Liebe zu Jesus. Die Liebe war ein dominantes Thema in diesen Abschiedsreden. Aber ein weiterer Punkt ist der. Ich lese mal aus Johannes 15, Vers 18 vor. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Werdet ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eure befolgen. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und es ihnen gesagt hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Und ein paar Verse weiter sagt er, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und solches werden sie euch tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch solches gesagt, damit, wenn die Stunde kommt, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Also schon Jesus weiß, dass es kein Honigschlecken ist, ihm nachzufolgen. Und Paulus hat es diesen frisch bekehrten Christen in Thessaloniki auch angekündigt. Er hat ihnen angekündigt, dass sie in Bedrängnisse geraten werden. Und wie heftig hat es sich bewahrheitet? In welch große Bedrängnisse sind sie gekommen? Wir können uns heute an die Polizei wenden, ja, wir können uns auch an Gerichte wenden, das gab es damals alles nicht. Der Machthaber hatte alle Macht. Ihm unterstanden die Soldaten und er konnte entscheiden, was mit den Menschen passierte. Er konnte sie auch dem Tod überantworten und musste sich dafür nicht rechtfertigen. Der weltliche Machthaber damals hatte alle Macht. Er bestimmte allein, was geschieht. Und wenn der weltliche Machthaber den Pöbel gewähren ließ, dann war das so. Da konnte keiner was dagegen tun. Thessalonicher waren von Paulus vorgewarnt. Sie wussten, dass ihr Glaube an Jesus zu Bedrängnissen, zu Anfeindungen, zu Hass gegen sie führen würde. Satan griff sie auf allen Ebenen an. Satan tobt um jede Seele, die er verliert. Jede Seele ist ihm wichtig. Und er gibt keine Ruhe. Er setzt alles daran, sie wieder in sein Reich zurückzuholen. Er weiß, wie wertvoll jede einzelne Seele in Gottes Augen ist. Er hat gesehen, zu welchem Opfer Gott bereit war, um die schlimmsten Sünder zu erlösen und ihnen den Weg zurück in sein Reich so einfach zu machen, dass es jeder Mensch begreifen kann. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, durch die offene Tür Jesus zu gehen. Sie ist offen ins Himmelreich. Sie steht jedem Menschen offen. Nur, man muss durchgehen. Die Tür heißt, ich bekenne meine Sünden. Ich bekenne, dass ich Gnade brauche und von nichts anderem leben kann, als nur von Gnade. Und dann bin ich drin im Reich Gottes. Ich glaube, dass Jesus diese Tür ist. Er bringt mich heim. Zu einfach geht die Einbürgerung ins Himmelreich. Jeder Mensch kann sie ganz einfach durchschreiten. Leider ist oft der Stolz, die Habsucht, unsere Begierden die Hinderungsgründe. Aber Gott hält uns die Eintrittskarte hin. Hier, mein Sohn ist für dich gestorben. Schau, geh rein in das Reich. Komm wieder heim zu mir. Komm heim ins Vaterhaus. Da können alle rein. Da gibt es keine Überforderung der Sozialsysteme. Gott ist unglaublich reich und hat unglaublich viel Platz. Der König dieses Reiches ist so groß, sein Reich hat kein Ende. Und wie gesagt, er sagt, du bist mein Kind. Ein Königskind. Wir werden Kinder eines allmächtigen Königs. Ja, und Satan gibt den Kampf nicht auf. Er kämpft unser ganzes Leben lang um unsere Seelen. Und er sorgte auch damals in Thessaloniki, sogar in der Gemeinde, für Unruhe. Es gab Probleme über die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu spielte damals in der Gemeinde eine ganz, ganz große Rolle. Die Geschwister sehnten sich nach der Wiederkunft Jesu. Sie sehnten sich, Jesus endlich zu sehen. Nicht nur, um endlich aus den Bedrängnissen herauszukommen, sondern auch, weil sie ihn liebten. Sie hatten ihn von Herzen lieb gewonnen, diesen Heiland, der alles für sie getan hat. Es ist doch so, mit Menschen, die man liebt, ist man gerne zusammen. Und diese Liebe, diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Jesus, dass man ihn sieht von Angesicht zu Angesicht, diese Sehnsucht war bei ihnen ganz groß und erfüllte ihr Herz. Sie wollten ihren Heiland, diesen wunderbaren Freund ihrer Seele, persönlich sehen. Und sie erwarteten seine Wiederkunft in unmittelbarer Zukunft. Und dadurch hatten sie natürlich auch auf ihre Bedrängnisse einen anderen Blick. Paulus ist total glücklich, dass die Thessalonicher so fest im Glauben an Jesus stehen. Er ist glücklich über ihre unerschütterliche und wachsende Liebe untereinander und ihre Liebe zu Jesus. Das bewegt den Paulus. Auf der einen Seite Sorge, werden sie standhalten. Auf der anderen Seite die Freude über ihre Liebe und über ihren Glauben. Welche Gedanken haben wir eigentlich, wenn wir so an die Gemeinde denken? Freuen wir uns über die Geschwister, die im Glauben stehen? Freuen wir uns darüber, dass so viel Liebe unter uns ist? Oder an was denken wir, wenn wir an die Gemeinde denken? An den Nächsten, der neben uns, hinter uns sitzt. Wir alle sind von Gott errettet. Oder will Gott erretten. Jeder von uns ist ein begnadigter Sünder. Ja, keiner hat hier mehr vorzuweisen. Alle bedürfen wir nur der Gnade Jesu. Paulus sieht auch, dass die Thessalonicher den Angriffen der Feinde Jesu hilflos gegenüberstehen. Keine Macht der Welt beschützt sie. Sie können den Angriffen der Feinde Jesu nichts Gleichwertiges entgegensetzen. Ihre Waffen, die Waffen der Gemeinde, sind völlig anderer Natur. Und er tröstet sie auch, dass sie das gar nicht nötig haben, da Gott selbst für die gerechte Strafe ihrer Bedränger sorgt. Und Paulus macht ihnen noch einmal sehr deutlich, dass Gott selbst der Rächer ist und seine Feinde bei seiner Wiederkunft ewiges Verderben erleiden müssen. Wenn Jesus wiederkommt mit seinen heiligen Engeln, werden seine Jünger erquickt. Aber die, die seinem Evangelium widerstanden haben, die Jesus nicht anerkannt haben, die seine Vergebung und Gnade verachtet haben, werden als Strafe ewiges Verderben erleiden müssen. Aber seine Heiligen werden verherrlicht werden. Noch ein Einschub. Wenn das Reich Jesu ein irdisches Reich wäre, dann hätten wir großen Zulauf. Wenn Jesus hier auf dieser Welt alle Macht hätte oder alle Macht ausüben würde, da könnten wir sagen, wenn du in das irdische Reich Jesu kommst, dann geht es dir gut. Dann wirst du nicht krank. Dann hast du immer mehr Geld, als du brauchst. Dann hast du Ansehen. Dann hast du alles, was du brauchst. Alle deine Herzenswünsche werden im Natürlichen erfüllt, wenn Jesus der König der Erde, des irdischen Reiches wären. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein ewiges Reich. Die Reiche hier sind vergänglich und unterliegen der Herrschaft Satans. Und nun kämpft dieses ewige Reich gegen das irdische Reich. Und das geschieht nun auf eine Art und Weise, ja, die erstmal sehr schwach aussieht, aus menschlicher Sicht. Paulus betet, er fleht Gott an, dass er die Thessalonicher würdig mache ihrer Berufung. Paulus weiß, dass nur Gott das tun kann, wir können aus eigener Kraft nichts schaffen. Paulus fleht Gott an, dass er selbst jede Tat der Güte und des Glaubens vollende in seiner Kraft. Dass er also die Gemeinde befähigt, gute Taten zu tun, würdig zu leben. Jesus sagt selbst, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist die Waffe, die nach außen dringt. Unsere Liebe zueinander und unsere Liebe zum Nächsten. Die Liebe, die nach außen strahlt. Im zweiten Titusbrief schreibt er, ja, das haben wir ja gelesen. Die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie wird sichtbar durch unser Verhalten nach außen. Paulus betete also nicht darum, dass die Bedrängnisse aufhören. Da sagt er kein Wort dazu. Die mussten wohl sein. Es ist halt Krieg zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Paulus betet also darum, dass sie als Gotteskinder in dieser Welt ein Licht sind, dass von ihnen gute Werke ausgehen, dass sie nicht ihren eigenen Vorteil suchen, sondern in Liebe dem Nächsten begegnen. Und so können wir Gottes Reich erweitern, größer machen, wenn wir dem Nächsten in Liebe begegnen. Jesus spricht ja auch vom Licht und Salz der Erde, was wir sein sollen. Wenn sie uns bekämpfen und uns übel mitspielen, wie hier in Thessaloniki. Nach menschlichem Ermessen sind wir überfordert. Geben wir zu, ich auch. Daher betont Paulus, dass er darum fleht, dass Gott ihnen hilft, dass sie ihrer Berufung würdig leben. Damit der Name Jesu verherrlicht wird. So sieht also die Gegenwehr der Kinder Gottes gegen die Angriffe Satans aus. So erobern wir Stück für Stück neue Herzen, neues Land in diesem Gebiet. So wird Gottes Reich sichtbar für die Menschen, die noch in dem Reich Satans leben. Der Lebensstil ist also der Gegenangriff gegen Satans Wüten. Und Gott kann dem Satan weitere Seelen entreißen. Jede Seele, die dem Satan entrissen wird, ist für ihn eine Katastrophe. Und er tut alles, sie wieder zurückzubringen, sie zu Fall zu bringen. Aber jede einzelne Seele ist für Jesus die Errettung eines geliebten Kindes, für das er alles tut, um es nach Hause zu bringen. Und er sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. So stark ist der Satan nicht. Wenn du dich ihm anvertraust, ihm seine Hand begibst, Satan kann dich nicht da rausreißen. Er hält dich fest, auch wenn du zaghaft bist. Seine Hand ist stark, so stark, dass er dich ganz sicher nach Hause bringt. Vorgestern war ich etwas unterwegs, joggen und komme dann so zurück, ziemlich erschöpft. Da kommen mir 3 Muslime entgegen, so 15, 16 Jahre alt. Und die kommen alle 3 auf mich zu. Und einer hält die Faust so hin, so wie man oft so macht zur Begrüßung bei jungen Leuten, hält mir die Faust so entgegen. Und ich denke, okay, ich halte ihm auch meine Faust entgegen und schlage ein. Und dann sagt er, wie geht's Ihnen? Sag ich, gut, danke. Und wie geht's euch? Auch gut. Sag ich, ich habe ein Geschenk für euch. Und greife in meine Tasche, hol eine Bibel raus. Habe ich ja eigentlich immer dabei. Das möchte ich euch schenken. Ja, wir sind Muslime, wir lesen das nicht. Oh, kennt ihr Jesus? Ja. Jesus ist ein guter Mann. Da stehen die Geschichten von Jesus drin. Ach, wir lesen das nicht, wir sind Muslime. Habt ihr Angst, das zu lesen? Ja, gib her. Hat er das denn genommen? Freundlich den anderen begegnen. Ein Stück. Dann beten, hinterher beten. Herr, lass ihn wirklich die Geschichten von Jesus lesen. Und berühre ihn, dass er dich erkennt, dass du auch für ihn gestorben bist, dass er bei dir angenommen ist. Ja. Ja, lassen wir uns ermahnen, wie wir zu den Menschen um uns herum stehen, die noch nicht errettet sind. Tun wir ihnen Gutes, dass sie erkennen, wir gehören in ein anderes Reich. Lassen wir sie spüren, dass wir ihnen mit Gottes Liebe begegnen. Nur die Liebe erobert Neuland in Satans Reich. Da, wo die Liebe in Satans Reich kommt, da hat er nichts mehr zu sagen, denn er ist nicht ein Fürst der Liebe. Er hat nichts mit Liebe am Hut. Sein Wesen ist Hass. Ja, dann hatte ich noch einen Gedanken zu unserer heutigen gesellschaftlichen Situation. Wir erleben ja diese Bedrängnisse, die die ersten Christen hatten, in der Form nicht. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Zeiten ändern. Und irgendwie spüren wir, glaube ich, alle, dass die gesellschaftliche Situation sich ändert. Werden unsere alten Werte wie Ehe, Familie werden einfach umdefiniert. Und unsere Sprache wird verändert. Und wir merken, dass diese Veränderungen ziemlich schnell voranschreiten. Und es wird oft offensichtlich auch in Hinterzimmern ganz gezielt an dieser Veränderung gearbeitet. Ich fand es schon seit vielen Jahren extrem beunruhigend, wenn der Nachrichtensprecher als erste Meldung in der Tagesschau, in der Tagesthemen oder wo immer verkündete, jetzt ist in irgendeinem Land in Südamerika oder Afrika die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt worden. denke immer, was interessiert mich das? Warum ist das so eine tolle Meldung? An solchen Dingen merkt man, dass wir uns ganz stark von Gottes Werten, von Gottes Geboten entfernen in unserer Gesellschaft. Und dass wir mit unserer Haltung, mit unserer biblischen Haltung Schwierigkeiten bekommen können. Darum beten wir. Beten wir unsere Gemeinde. Beten wir für unser Land. Beten wir, dass Menschen in unserem Land aufstehen und ja, die Macht haben, klare Kante zu zeigen, was sind unsere Werte, was hat uns unser Volk, unser Deutschland groß gemacht. Das war der Glaube an Jesus, das waren diese Werte, die wir aus der Bibel herausgenommen haben. Und es soll uns bei allem darum gehen, dass der Name des Herrn Jesus durch uns geehrt wird. Und auch wir durch ihn, er ehrt uns dann auch. So wie es der Gnade Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. Allein Gott alle Ehre in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in allem, was wir tun. Wir sind begnadigte Sünder, nicht besser als andere. Wir sind zu seinen Kindern gemacht und leben in dieser Welt, in der der Satan tobt. Aber Gott ist stärker und wir dürfen ihm sagen, Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.